Die Gleichheit von Mann und Frau, so eine modische Erzählung, sei längst erreicht. Die Gesellschaft sei nicht mehr patriarchal verfasst, sondern vielmehr postgender, über den Geschlechtsunterschied hinaus. Demgegenüber will die Vortragsreihe Not a Compliment die noch immer ungelöste Frage des Geschlechterverhältnisses anhand einiger modellhafter Kritiken wieder ins Bewusstsein holen. Die vermeintlich feministische, hinter dem Rücken der Betroffenen verhandelte Feindschaft zur Prostitution soll ebenso betrachtet werden wie das Fortwuchern des Nationalsozialismus und der Sexualität der Deutschen. Sowohl das queer-feministische Angebot einer soziologischen Erklärung des Geschlechterverhältnisses als auch biologische Ansätze der Hirnforschung und das kritische Potenzial der Psychoanalyse. Not a Compliment wird veranstaltet von der Initiative kritischer Studentinnen, einem Zusammenschluss von Studierenden verschiedener Fakultäten, die Vorträge zum universitären Programm vernachlässigten Themen organisieren.
Ja, und ihr hört Zeitversendung jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 13 und 15 Uhr im freien Senderkombinat auf 93,0. Und bei uns hört ihr jetzt den neurologischen Vortrag aus der Vortragsreihe.
Und bevor wir starten, möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden auf eine Veranstaltung von Not a Compliment. Am 14.11. findet die statt. Alles Weitere findet ihr auch im Internet, wenn ihr sucht unter Not a Compliment. Und der Vortrag, der am 14.11. gespielt wird, steht unter der Überschrift Hab mich gerne Postmoderne zur Kritik Judith Butlers und ihrer queerfeministischen Adeptinnen. Genau, aber ihr hört jetzt erstmal den Vortrag, wie Vorurteile gegen Frauen sich in der Wissenschaft manifestieren und da festsetzen.
Und die Referentin des Vortrags ist Christine Zunke, die Philosophie, Kunstwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert hat und zur Kritik der Hirnforschung promoviert. Sie arbeitet an der Universität Oldenburg als Dozentin für Philosophie und forscht und habilitiert derzeit zum Grenzbereich zwischen Biologie und Soziologie, beziehungsweise zur Grenzziehung zwischen Biologie und Soziologie und die gesellschaftspolitischen Folgen einer unscharfen Differenzierung dazwischen.
Vielen Dank für die Einleitung und vor allem auch für die Einladung. Eine schöne Gelegenheit, mal wieder in Hamburg zu sein. Das mit dem Fingerverhältnis kommt in dem Buch, das ich gleich vorstellen möchte, übrigens auch vor. Das wird zurückgeführt auf die Testosteronmenge, die in der Embryonalentwicklung dann ausgeschüttet wird. Ja, mein Vortrag hat den Titel Frauenhirne, wie ideologischer Unsinn zur wissenschaftlichen Tatsache wird. Es geht natürlich nicht nur um Frauenhirne, es geht auch um Männerhirne. Vielleicht ein paar Thesen von mir vorweg und dann möchte ich ein paar Abschnitte aus diesem Buch hier vorstellen, um das zu verdeutlichen. Man fragt sich ja öfter bei diesen ganzen Biologismen, die einem da begegnen, sowohl in Frauenzeitschriften oder Männerzeitschriften als auch in Fachblättern, wie es eigentlich dazu kommen kann. Denn die Forscher, die diese Forschung betreiben, sagen ja in der Regel von sich selber, dass sie keine Sexisten sind. Das heißt, dahinter steckt in der Regel keine bewusste Absicht, nicht das bewusste Ziel, ein bestimmtes Geschlechterverhältnis und auch die daran hängenden Machtverhältnisse irgendwie aufrechtzuerhalten oder weiterzutragen, sondern die wollen eigentlich erstmal wissenschaftliche und das heißt dem Anspruch und den Methoden nach dann vor allem naturwissenschaftliche Untersuchungen darstellen. Von daher wollte ich zu Beginn einmal ganz kurz eine grundlegende Differenz zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft herausstellen. Naturwissenschaft, kann man vielleicht kurz sagen, ist eigentlich grundsätzlich affirmativ. Das heißt, man macht Experimente, man stellt bestimmte Fragen, man findet etwas Bestimmtes heraus. Und es liegt erstmal nicht in Bezug auf den Gegenstandsbereich der Naturwissenschaft in irgendeiner Weise, das Ergebnis dann selbst noch einmal kritisch zu hinterfragen. Also dass Wasser bei 4 Grad eine bestimmte Dichte hat, das ist erst einmal so. Es macht wenig Sinn, da eine moralische oder politische Kritik dran zu üben. Man wird das nicht ändern können. Das heißt, da ist erstmal grundsätzlich ein affirmativer Umgang mit den Resultaten, die da generiert werden. Bei der Gesellschaftswissenschaft ist es im Kerngeschäft anders sein, weil man es da mit einem anderen Gegenstandsbereich zu tun hat, nämlich mit einem Gegenstand, der durch die Menschen in gewisser Weise bewusst formiert und hergestellt worden ist und von daher eben auch in gleicher Weise bewusst geändert werden könnte. Das heißt, das ist dann ein Gegenstandsbereich, wo Kritik eigentlich erstmal eine grundsätzlich angemessene Haltung ist. Das heißt dann auch für den Sexismus, dass das eigentlich grundsätzlich erstmal gar kein Gegenstand ist, der sich naturwissenschaftlich überhaupt fassen oder begreifen lässt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Kernproblem, das auch hinter solchen Veröffentlichungen wie der Veröffentlichung hier von Simon Baron Cohen steckt. Ich weiß nicht, ob das Buch bekannt ist. Es ist eigentlich sehr, es ist so vor 5, 6 Jahren vor allem mal sehr gehypt worden. Momentan glaube ich gar nicht mehr so in der Debatte. Es hat den entsprechenden Titel Vom ersten Tag an anders, das weibliche und das männliche Gehirn. Das heißt, da weiß man schon gleich, wenn man das sieht, worum es geht, auch mit einem sehr hübschen Titelbild. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann. Das heißt, die grundsätzliche Frage, die ich mir gestellt habe, weshalb ich mich damit ausgiebiger beschäftigt habe, ist die Frage, was passiert jetzt eigentlich, wenn man mit naturwissenschaftlichen Methoden männliches und weibliches Verhalten untersuchen möchte? Was dann passiert, ist erstmal, dass man ein Untersuchungsergebnis hat. Das heißt, man kann empirische Studien machen, da gibt es haufenweise von, wie Männer und wie Frauen sich in bestimmten Situationen verhalten, wie sie sich dabei fühlen, wie sie denken. Und das Resultat ist eigentlich kurz zusammengefasst bei all diesen Studien, es gibt zumindest im statistischen Durchschnitt eine Differenz zwischen männlichem und weiblichem Verhalten. Die Frage ist jetzt, welche Schlussfolgerung zieht man aus dieser Differenz, die man mit den Mitteln der empirischen Forschung feststellen kann? Wie gesagt, nicht bezogen auf jede einzelne Frau oder jeden einzelnen Mann, sondern bezogen auf so einen gewissen statistischen Durchschnitt. Und diese Differenz in den Schlussfolgerungen, die es da gibt, das ist das, was eigentlich dann auch die politische Differenz in der Bewertung ausmacht. Das heißt, die naturwissenschaftliche Schlussfolgerung wird dann auch erst einmal eine affirmative sein. Das heißt, man kann empirisch Differenzen im Verhalten von Männern und Frauen feststellen. Daraus wird der Schluss gezogen, es gibt also eine natürliche Geschlechterdifferenz. Es gibt einen natürlichen Grund, warum Männer und Frauen sich in bestimmten Lebenslagen anders verhalten oder anders fühlen. Und eine Folge für die Hirnforschung ist dann auch, dass sie von der Prämisse ausgehen, wenn es diese natürliche Differenz im Verhalten von Männern und Frauen gibt, dann muss die sich auch im Gehirn finden lassen. Und danach wird dann ganz gezielt gesucht. Was man dann konkret findet, ist im Endeffekt relativ dünn. Das werde ich gleich noch zeigen. Aber die Prämisse ist, von der dann automatisch ausgegangen wird, das ist, weil das Verhalten ja mit dem Gehirn des Menschen zu tun hat, dass sich von daher eine Geschlechterdifferenz auch im Gehirn finden lassen muss. Eine andere Schlussfolgerung daraus, dass Frauen sich im statistischen Durchschnitt anders verhalten als Männer, wäre einfach, dass man sagt, gesellschaftlicher Sexismus ist wirklich und dieser wirkliche Sexismus hat dann tatsächlich auch einen Effekt auf die Menschen. Beide Schlussfolgerungen, muss man vielleicht erst mal sagen, erscheinen ja nicht unmittelbar in dem untersuchten Material. Also das erscheint nicht in dem konkreten Verhalten oder Denken von Menschen, ob das jetzt eine gesellschaftlich hergestellte oder eine natürlich hervorgebrachte Verhaltensweise ist. Das heißt, die Forschung geht da eigentlich von vornherein von einer bestimmten Setzung aus. Ich will jetzt im Folgenden kurz zeigen, wie Simon Baron Cohen mit seiner Interpretation der Geschlechterdifferenz als einer natürlichen Differenz umgeht, was er an Prämissen dafür voraussetzen muss, damit er zu den Ergebnissen gelangt, zu denen er gelangt, und auch in welche Widersprüche er dabei gerät, gerade wenn es dann um die konkrete Definition von Männlichkeit und Weiblichkeit geht. Vorab vielleicht noch kurz der Hinweis, ich habe das so geplant, dass ich verschiedene Textstellen kurz rauspicke und kommentiere und dass wir dann das anschließend dann nochmal gebündelt diskutieren können. Es ist aber natürlich auch jederzeit möglich, hier irgendwie Zwischenfragen zu stellen, wenn was nicht ganz klar ist oder wenn vielleicht da schon irgendwie wichtige Fragen auftauchen, dann können Sie mich auch gerne kurz unterbrechen und wir können das dann direkt klären. Ja, also Simon Baron Cohen ist Professor in Cambridge, hat sich lange Jahre mit dem Thema männliches und weibliches Verhalten beschäftigt, sowohl auf der verhaltensbiologischen, als auch auf der sozialpsychologischen, als auch auf der neurophysiologischen Ebene. Also er ist als Forscher da sehr breit aufgestellt. Dieses Buch fasst insgesamt Forschungen von etwa 7 Jahren zusammen. Er hat sich natürlich im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem Thema auch sehr viel mit Sexismus auseinandergesetzt, weil ihm das an verschiedenen Stellen selbstverständlich vorgeworfen worden ist. Und was auffällt an diesem Buch ist zuerst, dass er an ganz vielen Stellen von der Einleitung bis zum Schlussteil immer wieder betont, dass er selbstverständlich kein Sexist ist, dass sowohl weibliches als auch männliches Verhalten spezifische, wertvolle Qualitäten für die Gesellschaft hat, dass man auf keins davon verzichten darf und so weiter und so fort. Das heißt, dahinter steckt dann natürlich auch ein ganz spezifischer Begriff davon, was Sexismus überhaupt sein soll. Dazu kommt gleich auch noch mal mehr. Vielleicht starte ich erstmal mit seiner Kernthese, die er am Anfang vorstellt. Zitat: Das weibliche Gehirn ist so verdrahtet, dass es überwiegend auf Empathie ausgerichtet ist. Das männliche Gehirn ist so verdrahtet, dass es überwiegend auf das Begreifen und den Aufbau von Systemen ausgerichtet ist. Das ist also seine Grundthese. Das heißt, der wesentliche Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Gehirn ist auf der einen Seite die Empathiefähigkeit und auf der anderen Seite die Fähigkeit zum Systematisieren, wie er das nennt. Und es ist schon mal interessant, sich anzuschauen, was darunter inhaltlich genau gefasst wird. Das macht er auch gleich am Anfang. Da definiert er zuerst Empathie und dann die Systematisierungsfähigkeit, die dann jeweils geschlechtlich zugeordnet wird. Wieder ein Zitat: Unter Empathie versteht man das Vermögen, die Gefühle und Gedanken eines anderen Menschen zu erkennen und darauf mit angemessenen eigenen Gefühlen zu reagieren. Empathie oder Einfühlungsvermögen bedeutet nicht nur, dass man kühl berechnet, was eine andere Person denkt. Das können nämlich auch Psychopathen. Bei der Empathie geht es dagegen darum, dass man eine angemessene emotionale Reaktion im eigenen Inneren spürt, die durch die Emotion der anderen Person ausgelöst wird. Das heißt, es geht bei der Empathie nicht nur darum, zu wissen, wie es dem anderen geht. Deswegen kommt das, was er hier Psychopathen nennt, auch an mehreren Stellen vor. Das heißt, es geht nicht einfach darum, dass ich genau weiß, wie Leute sich fühlen und sie dann manipulieren kann oder bewusst zielgerecht gerichtet oder sogar bösartig damit umgehen kann, sondern es geht um eine angemessene eigene emotionale Reaktion auf die Gefühle anderer. Stellt sich die Frage, was ist eine angemessene Reaktion? Eine angemessene Reaktion, führt er im Folgenden auf, ist zum Beispiel der Wunsch zu helfen, der Wunsch, sich um andere zu kümmern. Das heißt, es geht dabei sozusagen erstmal nur um den ganzen Bereich, der in das fällt, was man dann heute irgendwie Care Work nennt. Das ist das, was mit Empathie gemeint ist. Das männliche Gehirn dagegen ist eher mit der Fähigkeit der Systematisierung ausgestattet. Das definiert er auch am Anfang kurz. Zitat, das Systematisierungsvermögen, das heißt die Fähigkeit zu einem methodisch-analytischen Vorgehen, zeigt sich in dem Drang, Systeme zu analysieren, zu erforschen oder zu entwickeln. Wer seine Wahrnehmungen in ein System bringen will, versteht intuitiv, wie etwas funktioniert oder durch welche übergreifenden Regeln das Verhalten eines Systems gesteuert wird. Ziel ist es, das System zu begreifen und sein Verhalten vorherzusagen oder ein neues zu erfinden. Zitat Ende. Er führt dann im Folgenden aus, dass man eigentlich so ziemlich alles als ein System begreifen kann. Und das macht dann auch die Differenz zwischen dem empathischen Menschen und dem sogenannten Psychopathen bei ihm aus. Dass nämlich der Psychopath dann sozusagen jemand ist, der auf die Gefühle eines anderen Menschen nicht angemessen reagiert, sondern die als ein bloßes System begreift und dann versucht, manipulativ da einzugreifen. Im Großen und Ganzen ist das dann natürlich dann auch der Bereich, der in den ganzen Bereich der technischen Systeme, Verkehrssysteme, Computersysteme und so weiter und so fort fällt. Er stellt dann die Reflexion an, zu sagen, dass das natürlich erstmal nichts besonders Neues ist, das männliche und das weibliche Verhalten auf verschiedene Gehirntypen zurückzuführen. Bezieht sich dabei auf die kanadische Psychologin Doreen Kimura, die vielleicht auch einigen hier aus der Psychologie bekannt sein wird. Die hat auch sehr stark zu geschlechtsspezifischen Unterschieden geforscht, die sie als Psychologin auch erstmal empirisch wahrgenommen und aufgesammelt hat. Und hat das dann auch als eine der ersten Frauen, ich glaube, das war schon in den 80ern, in den späten 80er Jahren, mit der Neurophysiologie, also mit der Hirnforschung verknüpft. Und hatte von vornherein den Ansatz, hier ist auch ein Zitat von ihr drin, zu sagen, in Anbetracht der großen morphologischen und häufig bemerkenswerten Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen wäre es doch erstaunlich, wenn es beim Gehirn keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gäbe. Das heißt, sie geht also genauso vor, sie sagt, es gibt empirisch feststellbare Unterschiede im Verhalten. Also wäre es doch erstaunlich, wenn wir da im Gehirn nicht auch etwas finden könnten. Und hat entsprechend dann auch ihre Forschung darauf ausgerichtet. Bei ihr waren die beiden Faktoren nicht Empathie und Systematisierung, sondern es ging um Sprache und räumliches Vorstellungsvermögen, wobei die Sprache der Bereich war, wo sie eine starke weibliche Überlegenheit diagnostiziert hat und das räumliche Vorstellungsvermögen der Bereich, wo sie eine starke männliche Überlegenheit festgestellt hat. Also sie nennt das auch tatsächlich dann Überlegenheit in dem Bereich. Und das klang wohl erstmal ganz plausibel, weil das eben auch das Resultat ihrer empirischen Forschung war, festzustellen, dass, dass Frauen ein besseres Sprachgefühl, wie sie das genannt hat, haben, aber eher schlecht abschneiden, wenn es darum geht, mentale Rotationen durchzuführen. Sie kennen diese Experimente vielleicht, also man hat einen dreidimensionalen geometrischen Körper, der wird einem von einer Seite gezeigt, dann wird der gleiche Körper noch einmal gedreht, in eine Reihe mit anderen ähnlichen Körpern gestellt und man muss erkennen, welches ist der Körper, den man zuerst gesehen hat. Und da er gedreht worden ist, sieht es anders aus und man muss sozusagen ihn mental rotieren, wie das heißt, also sich vorstellen, wie das ganze Ding gedreht aussieht. Das Problem war, dass bei der Übertragung auf das Gehirn sie da nicht so richtig große Fortschritte gemacht hat, kurz zusammengefasst. Das heißt, man kann im Sprachzentrum der Menschen schon Unterschiede feststellen, wie man in jedem menschlichen Gehirn, wenn man es mit einem anderen eng vergleicht, auch Unterschiede feststellen kann. Aber die lassen sich nicht unbedingt eindeutig geschlechtlich zuordnen. Das heißt, die Korrelationen, die da auftauchen, sind nicht so groß, wie sie sich das am Anfang ihrer Forschung erhofft hatte. weswegen der Berenkohn jetzt diesen neuen Ansatz versucht und sagt, vielleicht kann man ja mit der Empathie und mit der Systematisierung ein bisschen mehr finden. Und er führt auch tatsächlich das mit der Verknüpfung von Empathie und Systematisierung auch auf die Verknüpfung mit Sprachvermögen und räumlichem Vorstellungsvermögen zurück. Also er sagt, wer empathisch ist, der arbeitet auch einfach mehr mit Sprache und so weiter. Vielleicht schon mal eine kleine kritische Fußnote zu dem Punkt mit der Sprachbegabung von Frauen. Ist wahrscheinlich auch bekannt. Ich meine, in den Schulen, ich weiß nicht, wer von Ihnen auf Lehramt studiert, ist das ja auch häufig so, dass man sagt, die Mädchen sind in den sprachlichen Fächern besser, die Jungen sind in den naturwissenschaftlichen Fächern begabter. Es ist spannend, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen historisch anschaut. Also bevor Mary Shelley ihren Frankenstein geschrieben hat, war das eigentlich ja relativ unüblich und in vielen Kreisen auch unvorstellbar, dass Frauen überhaupt Literatur schaffen können. Und es gab auch damals natürlich schon biologistische Erklärungen, die spannenderweise teilweise mit einer ähnlichen Argumentation gearbeitet haben. Sie haben das vielleicht schon mal gehört, das mit dem besseren Sprachvermögen der Frauen, das wird heute gerade in den populärwissenschaftlichen Schriften, wie Sie gerade genannt haben, warum Frauen nicht zuhören und Männer nicht einparken können und ähnliche Sachen. Das wird gerne darauf zurückgeführt, dass in der Vor- und Frühgeschichte, wo man relativ wenige empirische Daten hat, weshalb das immer eine sehr große Projektionsfläche ist, wo man alles Mögliche finden kann, dass damals die Männer jagen gegangen sind. Und beim Jagen muss man schweigen, damit man die Tiere nicht verjagt. Weil sie sollen ja nicht verjagt, sondern bejagt werden. Das heißt, die Männer müssen still sein, wenn sie auf die Jagd gehen, wohingegen die Frauen zu Hause in der Höhle bleiben und den ganzen Tag plappern und mit den Kindern reden und sich von daher ihr Sprachvermögen sehr viel stärker entwickelt hat. Ich habe nun lustigerweise eine Parallelstelle gefunden. Ich glaube, das war bei Ernst Haeckel, also ein deutscher Biologe, der den Darwinismus gerade in Deutschland sehr bekannt gemacht hat. Und der hat Ende des 19. Jahrhunderts sich auch gefragt, warum solche hohen geistigen Domänen wie die Literatur zum Beispiel, warum das etwas ist, was den Frauen verschlossen bleibt und wo also eigentlich nur Männer es zu wahrer Größe bringen können. Weil nämlich damals in der Vor- und Frühgeschichte, da sind die Männer auf die Jagd gegangen. Und dazu mussten sie sich absprechen, um eine Jagdtaktik zu entwickeln. Das heißt, es reichte nicht, sozusagen mit bloßen Lauten zu warnen oder Zuneigung auszudrücken, sondern die mussten spezifische Begriffe und Anweisungen sprachlich entwickeln, um sich für die Jagd abzusprechen, während die Frauen zu Hause blieben und die Höhle geputzt haben und nicht viel zu reden hatten. Das heißt, man kann sozusagen mit der gleichen halluzinierten Vorstellung des Lebens in der Vor- und Frühgeschichte zu gegenteiligen Resultaten kommen, die dann aber offenbar immer zu dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Trend passen. Das finde ich ganz spannend. Zurück zu Berenkohn. Der nächste Schritt, den er macht, das ist ganz spannend, also er hat, wie gesagt, statistische Untersuchungen zu Empathie und Systematisierungsfähigkeit gemacht und hat das erstmal nur auf das Gehirn bezogen und hat also gesagt, da werden teilweise dieselben Gehirnbereiche bedient, das heißt, das ist etwas, was sich dann auch ausschließt. Das heißt, die These ist, die Individuen, bei denen die Empathie stärker ausgeprägt ist, die können weniger gut in Systemen denken und die Leute, bei denen das Systematisieren stärker ausgeprägt ist, bei denen ist das Einfühlungsvermögen dann eben nicht so hoch entwickelt und das hat sozusagen den neurologischen Grund, dass das beides Bereiche sind, die auch mit einem bestimmten Teil der Amygdala verknüpft sind, also so ein kleines Ding im Gehirn. Das hat nur eine begrenzte Größe und kann von daher nicht gleichzeitig zu gleichen Teilen mit beiden Vermögen belegt werden. Von daher muss das Gehirn sich in seiner Entwicklung gewissermaßen entscheiden, welcher Bereich stärker ausgebaut wird. Und von daher hat er dann einen Hebelpunkt zu sagen, anders als bei der Sprache können wir dann hier tatsächlich einen Unterschied feststellen. Mit der kleinen Schwierigkeit, dass man der Amygdala nicht ansieht, welcher Bereich entwickelt ist. Das heißt, man sieht, da ist ein Bereich entwickelt, aber man kann sozusagen im neuronalen Material kann man sehen, da sind Nerven, die Nerven sind irgendwie über Synapsen miteinander verkoppelt. Man kann anfangen, die Anzahl der Schaltungen zu zählen und so weiter und so fort. Aber den Inhalt dessen, wofür das sozusagen da sein soll, den sieht man ja nicht. Das heißt, man sieht immer nur elektrochemischen Stoffwechsel im Gehirn in einem bestimmten Bereich. Von daher kann man sozusagen bei einem Gehirnscan gar nicht feststellen, ob es sich um ein empathiebegabtes oder um ein systematisierungsbegabtes Gehirn handelt. Man kann höchstens sehen, und das hat er in einigen Fällen auch festgestellt, dass wenn dieser Bereich sehr, sehr schwach entwickelt ist, dass es dann sowohl mit der Empathie als auch mit dem Systematisieren in der Regel nicht weit her ist. Auch da gibt es Ausnahmen, aber da hat er zumindest eine Korrelation von, ich glaube, es war 0,7 festgestellt, also schon eine Korrelation, die deutlich über 50% ist. Da könnte man jetzt denken als Hirnforscher, wenn er anfängt zu sagen, ich will jetzt den Geschlechtsunterschied im Gehirn dingfest machen, dass er dann merkt, ja okay, das geht offenbar doch nicht. Er lässt sich davon aber nicht beirren, sondern bezieht sich dann eben vor allem in dem ganzen Buch gar nicht so sehr auf die Hirnforschung, sondern auf die sozialpsychologischen und verhaltensbiologischen Untersuchungen, die er macht. Ordnet das dann immer jeweils einem Gehirntyp zu, ohne dass diese Zuordnung dann tatsächlich neurologisch. Man kann bestimmte Fähigkeiten bestimmten Gehirnbereichen zuordnen. Das klappt immer sehr gut, wenn das negativ funktioniert. Das heißt, ich kann beispielsweise feststellen, wenn ein Gehirnbereich ausfällt, durch einen Schlaganfall zum Beispiel, dann hat der Mensch bestimmte Defizite in seinem Verhalten. Und je nachdem, welcher Art diese Defizite sind, kann ich dann darauf schließen, dass wahrscheinlich dieser Hirnbereich genau dafür zuständig war. Das geht relativ einfach. Das heißt, wenn ich einen Schlaganfall habe und ich kann danach nicht mehr reden, dann wird man darauf schließen, genau der geschädigte Bereich des Gehirns war wohl für die Sprache zuständig. Das klappt relativ gut. Man kann das dann auch versuchen, im Experiment herzustellen, indem man durch bestimmte Verfahren Gehirnteile gewissermaßen kurzzeitig stilllegt und dann im Experiment guckt, wie wirkt sich das dann auf das Verhalten aus. Also man lässt Leute beispielsweise Matheaufgaben lösen, schaltet dann beispielsweise durch einen starken magnetisch-elektrischen Reiz gezielt bestimmte Partien im Gehirn sozusagen kurz aus. Also die können dann gelähmt werden, könnte man übertragend sagen. Und wenn dann zum Beispiel das Lösen der Matheaufgaben besser oder schlechter geht, dann hat man eine Zuordnung, die man machen kann. Das heißt, man braucht immer den unmittelbaren Bezug auf das Verhalten oder auf das Denken einer Person, also auf den Inhalt des Denkens, um einen bestimmten Gehirnbereich zuordnen zu können. Also was nicht geht ist, ich kann mich irgendwie so in das Gehirn schauen und sehen, da ist Sprache, da ist Mathe, weil im Grunde der Struktur nach, was da passiert ist, ja, ist gleich. Also da werden elektrochemisch Signale weitergeleitet. Und ob das jetzt Signale sind dafür, dass der Kuchen lecker ist oder dass ich dringend pinkeln muss oder dass ich gerade rechne oder dass ich gerade spreche, das sieht man dem Gehirn als Stoff erstmal gar nicht an. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Hirnforschung. Das heißt, deswegen brauchen die immer den Zugriff auf die Experimente im sozialpsychologischen oder verhaltensbiologischen Bereich, weshalb diese Überschneidungen der Forschung auch ganz, ganz wichtig sind. Also es ist anders als bei der Lunge, da kann ich sozusagen aus der Struktur des Organs selber schließen, dass das eine Funktion hat für den Gasaustausch mit dem Blut. Dass das Gehirn zum Denken da ist, kann ich dem Gehirn selbst erstmal nicht ansehen, weil ich die Gedanken ja nicht sehe, sondern erstmal nur, da finden elektrochemische Reizübertragungen statt. Und das Problem, was der Baron Cohen jetzt hier hat, beziehungsweise was er nicht hat, aber was er eigentlich haben müsste, in Bezug auf die Zuordnung der Empathiefähigkeit der weiblichen und des männlichen Systematisierungsvermögens in einem bestimmten Bereich der Amygdala, ist, dass wenn er sagt, dass diese beiden Fähigkeiten sozusagen auf denselben Teil des Gehirns bezogen sind, dann hat er eine Erklärung dafür, warum Menschen entweder empathisch sein können oder Systeme schnell begreifen können, weil er sagt, die Amygdala ist ein kleiner Bereich, der ist begrenzt, da hat nicht beides Platz. Aber er kann erstmal in dem entwickelten Material des Gehirns nicht sehen, ob es sich um ein Systematisierungs- oder um ein Empathiegehirn handelt. Sondern er kann nur sehen, da findet irgendwie ein Stoffwechsel statt und muss dann Experimente mit dem Menschen machen, die dann verhaltensbiologische Experimente sind, um zu gucken, ist das ein empathiefähiger Mensch oder ist das ein Mensch, der eher die Neigung hat, in Systemen zu denken.